Wenn wir so von Gottes Geist erfüllt sind, wenn wir so von seiner Liebe erfüllt sind, von der Dankbarkeit ihm gegenüber, dann gehen wir manchmal in den Alltag und haben vielleicht Schwierigkeiten, genau das mitzunehmen und zu übersetzen in den Alltag. Und deshalb möchte ich heute eine Predigt halten, die Alltagsthemen, Alltagsdinge aufgreift und schaut, wo da die Verbindung ist. Wir müssen über was ganz Profanes reden, über Geld. Geht's euch auch so, wenn ihr an den Briefkasten geht oder ans E-Mail-Postfach, wenn ihr durch die Stadt lauft oder im Internet surft? Überall kommt uns Werbung entgegen. Alle möchten uns etwas verkaufen und ein Angebot oder ein Deal ist noch besser als der nächste. Am Briefkasten sortiere ich gleich schon mal aus. Prospekte fliegen gleich in die Tonne. Im E-Mail-Postfach werden Werbemails gelöscht und im Internet versuche ich standhaft, alles zu ignorieren, was ich gerade nicht brauche, was aber da seitlich immer so aufploppt. Aber dann gibt es auch die andere Post. Teilweise sind es Werbebriefe, die ich nicht bestellt habe. Teilweise ist es Post von Organisationen, zu denen ich früher mal Kontakt hatte, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Sie wünschen sich auch, dass ich mich mal wieder melde. Nicht unbedingt, um etwas zu bestellen, aber in Form einer Spende. Bei manchen Organisationen, die meine Anschrift einfach von einem Adressenhändler gekauft haben, fällt es mir leicht, den Brief gleich zu entsorgen. Aber bei anderen? Es gibt so viele gute christliche Projekte und Organisationen mit wichtigen Anliegen. Wie soll ich da entscheiden? Meine Predigt heute soll ein paar ganz lebenspraktische Tipps weitergeben und zum Gespräch anregen. Und mir ist das schon länger ein Anliegen, weil ich merke, dass mich es bewegt und vielleicht geht es euch auch so. Ich weiß, über Geld spricht man in Deutschland nicht, aber die Bibel tut es. Sie redet an vielen Stellen vom Geld und vom Geben. Und wir hatten dazu auch schon verschiedene Predigten. Deshalb möchte ich mich im ersten Teil auf die Motivation zum Spenden beschränken. Ich werde also nicht ausführlich den Segen des Gebens darlegen, auch wenn es dazu viel zu sagen gäbe. Und wir ihn persönlich ja auch schon erlebt haben, diesen Segen. Im zweiten Teil soll es dann um ganz praktische Leitlinien gehen. Was sind Entscheidungskriterien? Und da wird es dann konkret. Und vielleicht, wenn ihr erwachsene Kinder habt, vielleicht fragen die euch ja auch, wie macht ihr das eigentlich? Nach was entscheidet ihr? Und nach was soll ich entscheiden, wenn ich als junger Christ mit Jesus lebe? Also zum Ersten die Motivation zum Spenden. Und in Bernds Einleitung ist es schon ein bisschen rausgekommen. Es wird ja jetzt Ende September, Anfang Oktober in vielen Gemeinden das Erntedankfest gefeiert. Wir haben es in diesem Jahr nicht ausdrücklich als besonderen Gottesdienst begangen, aber inhaltlich soll dieser Gottesdienst daran anknüpfen. Denn die erste Motivation ist Dankbarkeit gegenüber Gott. In vielen Religionen werden den Gottheiten Gaben dargebracht, um sie gnädig zu stimmen und einen günstigen Ausgang der nächsten Ernte zu bewirken. In 5. Mose 26 lesen wir jedoch eine andere Motivation für Erntedankgaben. Es ist die Dankbarkeit für die Versorgung Gottes. Der Israelit, der noch Jahrhunderte nach dem Auszug aus Ägypten und der Landeinnahme im gelobten Land seine Feldfrüchte darbringt und dort seinen Glauben bekennt, bezieht sich in diesem Bekenntnis auf die Rettung des Volkes durch Gott. Man nennt 5. Mose 26, Vers 5 bis 9 deshalb auch das kleine geschichtliche Credo. Credo heißt, ich glaube. Und da heißt es in der Luther-Übersetzung, dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. Und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder. Und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Und Vers 10 geht dann weiter. Und nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Also alle sollen sich mitfreuen an dieser guten Versorgung durch Gott und alle sollen etwas davon abhaben. Es gibt in den Geboten des Volkes Israel noch einige Passagen zum Thema Versorgung von Armen, von Witwen, Waisen und von Fremden ohne eigenen Grundbesitz. Dazu kann man viel, zum Beispiel bei Amos, nachlesen, wie wichtig Gott dies war und ist. Amos ist einer der Propheten, der Gericht ankündigen soll, weil das Volk Gottes an dieser Stelle die Gebote nicht gehalten hat. Die Reichen haben die Armen unterdrückt und ausgebeutet und sich noch gut dabei gefühlt. Die Botschaft von Amos ist jetzt aber nicht in erster Linie, gebt den Armen mehr zu essen, also einfach nur tut Gutes, sondern bekehrt euch zu Gott. Amos 5, Vers 4, denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Es gibt in dem Prophetenbuch von Amos noch einige ganz unangenehme Aussprüche, die wir auch heute gar nicht so gerne hören wollen, also so solche Sachen wie tut weg das Geplärr eurer Lieder und so, der ist ziemlich drastisch, weil sie die Israeliten auch schöne Gottesdienste gefeiert haben und er hat gesagt, ja, hilft alles nichts, wenn ihr die Armen vergesst und unterdrückt. Aber wichtig ist mir für heute die Reihenfolge. Es geht nicht darum, pflichtschuldig einige Abgaben zu leisten, sondern es geht um das Leben in der Beziehung zum lebendigen Gott. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mich durch Jesus in die Lage versetzt, als sein Kind zu leben und die Ewigkeit zu verbringen. Und ihm bin ich dankbar. Und in diese Beziehung lädt Amos das Volk Israel immer wieder ein oder ruft Gott sie auf und in diese Beziehung sind wir eingeladen. Und für diese Beziehung sollen und können wir dankbar sein. Und diese Dankbarkeit kommt dann als Folge im Geben zum Ausdruck. Weil ich weiß, dass alles, was ich habe, letztlich nicht mein Verdienst ist, sondern Geschenk seiner Gnade. Wenn du einen Beruf ausüben kannst und dabei Geld verdienst, ist das Gnade. Klar, tust du etwas dafür, du bist fleißig und du hast etwas gelernt. Aber die Fähigkeit zu lernen und die Fähigkeit zu arbeiten, die Möglichkeit in Deutschland zu leben und diese Chancen zu haben, das ist nicht unser Verdienst. Und wir haben es auch nicht in der Hand, dass es immer so bleibt. Eine Erkrankung, ein Unfall, eine neue Chefin oder ein neuer Chef. Vieles kann passieren, was den Boden der scheinbaren finanziellen Sicherheit unter den Füßen wegzieht. Ängstliche Naturen sagen daher, deshalb gebe ich lieber nichts ab, denn ich muss ja vorsorgen für den Fall der Fälle. Ich sollte meine paar Kröten in Sicherheit bringen, damit ich darauf zurückgreifen kann, wenn ich es brauche. So redet die Angst. Leben im Vertrauen auf Gott heißt, ich kann geben, weil ich darauf vertraue, dass Gott mich auch dann versorgen wird, wenn ich bedürftig bin. So kommt zur Motivation Dankbarkeit noch das Stichwort Vertrauen hinzu. Ich kann Gott vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Ich kann ihm sogar mein Geld anvertrauen. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, kann das der schwerste Schritt im Leben mit Jesus sein, die Bekehrung des Geldbeutels. Andere sagen, wieso, ist doch schwer, ist das schwer, es ist doch sowieso Gottes Geld, alles kommt von ihm, ich bin nur der Verwalter. Kommen wir zur zweiten Frage. An wen geben wir unsere Gaben? Also egal, wie wir zu unserem Geld stehen, ob wir es als unser Geld ansehen und einen Teil davon abgeben oder ob es Gottes Geld ist und wir verwalten es, wir müssen Entscheidungen treffen. Und nach welchen Kriterien gehen wir vor? Was ist ein angemessener Anteil? Der Bauer im alten Israel hat die Erstlingsfrüchte seines Feldes gebracht. Und in Maleachi 3, Vers 10 und in anderen Bibelstellen redet das Alte Testament vom Zehnten. Zum Beispiel 3. Mose 27, Vers 30. Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Also das würde heißen, mindestens 10% des Einkommens sollen also Gott gehören. Aber das ist ja Altes Testament. Wie hat Jesus das gesehen? Spricht er nicht auch über den Zehnten? Ja, sogar in kritischer Weise. Matthäus 23, Vers 23. Weh euch, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, also von kleinen Kräutern, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Also steckt nochmals diese Ermahnung drin. Es geht um das ganze Leben. Es geht nicht um eine kleinlich ausgerechnete Zahl, also noch drei Stellen hinterm Komma, was ist 10%, die mir dann die Gunst Gottes erwirbt. So war ja das Denken. Wenn wir ganz genau das einhalten, wenn wir die Minze noch verzehnten und den Dill und den Kümmel, dann ist Gott uns gnädig. Und Jesus sagt, nein, das ist Quatsch, so ist Gott nicht. Und er kritisiert auch Menschen, die ihr Spendenverhalten ebenso wie ihr Gebetsleben zur Schau stellen, um sich von Menschen dafür loben zu lassen. Das ist aus der Sicht Jesu die falsche Motivation. Es geht nicht um viel oder wenig, sondern um die Haltung. Das berühmte Schärflein der Witwe, also die scheinbar mickrigen kleinen Münzen einer armen Frau, bedeuten möglicherweise mehr als die großen Scheine, mit denen ein Reicher wedelt. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Magazin von EBM International mitgenommen hat, was da hinten ausliegt und was wir letzte Woche schon verteilt haben. Da ist eine Geschichte drin von einem, der eben bei EBM als Hauptamtlicher arbeitet. Und er sagte, sie waren auf einer Reise und sie haben von einer Frau in Indien so einen Tonkrug überreicht bekommen. Und in dieser Tonkrug, der ist, also der hat keine Öffnung unten oder sowas, sondern der ist komplett getöpfert und oben ist so ein Einwurfschlitz. Und das war eine der Bedürftigen in Indien, die von der Gemeinde eigentlich versorgt wurden. Und sie hat immer da kleine Rupien, also Münzen reingesteckt, weil sie was sammeln wollte. Wenn die aus Europa mal kommen, dann will ich denen danken und dann will ich ihnen was geben. Und er sagte, es war furchtbar. Also das von ihr in die Hand gedrückt zu bekommen, ja, weil wir genau wussten, die hat eigentlich fast nichts und sie gibt von dem wenigen uns noch. Und wir sind doch die Reichen, wir wollen doch immer geben. Also, und ich glaube, dass Jesus diese Frau sieht und gesagt, genau, so. Also es geht nicht um viele Euros und wenige Rupien, sondern es geht um die Haltung, was gibst du, ja, wie drückst du deine Dankbarkeit Gott gegenüber, wie kommt die zum Ausdruck? Es geht im Glauben um die Ehre Gottes, nicht um menschliche Ehre. Der Apostel Paulus hatte auch mit dem Thema Geld zu tun. Im 2. Korintherbrief in den Kapiteln 8 und 9 beschäftigt er sich ausführlich damit. Er legt dort keinen Prozentsatz fest, sondern er bittet um finanzielle Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem, weil er deutlich machen will, wir gehören in Christus alle zusammen. Wenn in Jerusalem Mangel herrscht und ihr habt genug, dann gebt diesen Geschwistern bitte davon ab, als Zeichen eurer Liebe. Die Gemeinde hat es sich dazu schon bereit erklärt und nun schickt Paulus Männer, die die angekündigte Kollekte abholen sollen. In dem Brief macht er sich wohl ein bisschen Sorgen, dass die Korinther nun auch Wort halten, weil da schon eine Zeit vergangen war. Und ich finde das so menschlich, wenn man das mal so genauer liest und so von, je nachdem, welche Übersetzung man in der Bibel hat, klingt es ja so ein bisschen verklausuliert, aber es war eigentlich so, sie haben gesagt, okay, wir spenden, sei mal, 1.000 Euro für die Gemeinde in Jerusalem. Und er ist dann weitergereist und ist in eine andere Gemeinde gegangen und hat gesagt, die Korinther haben angekündigt, sie spenden 1.000 Euro bis dann und dann. Und also ihr könnt ja auch großzügig sein. Und dann ging es jetzt darum, dass er diese 1.000 Euro abholen wollte, also welchen Betrag auch immer. Aber und jetzt hat er so ein bisschen Bedenken gehabt, hoffentlich ist es dann auch so viel. Und deswegen legt er ihnen das nochmal nahe und sagt, gell, ihr habt gesagt, ihr spendet großzügig. Ja, und er schärft ihnen das nochmal ein, daran zu denken, wer der eigentliche Spender und Empfänger ihrer Gabe ist, nämlich Gott selbst. Das steht in 2. Korinther 9, Vers 10 bis 13. Da heißt es, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Wenn die Frage lautet, an wen geben wir unsere Gaben, ist die erste Antwort also, wir geben sie Gott. Aber wer soll im Namen Gottes unsere Spenden erhalten? Wir sehen an diesem Beispiel, wie Spendensammlung ganz praktisch geht. Da erfährt jemand von einem Bedarf, von einer Not oder von einer bestimmten Situation, für die Geld gebraucht wird. Und er wendet sich an die Geschwister, die seiner Meinung nach zur Linderung dieser Not etwas beitragen können. Nach diesem Muster funktioniert das bis heute. Margret Meyer hat uns von der Not der Christen in Pakistan berichtet und wir haben zusammengelegt und haben ihr Geld für die School of Grace mitgegeben. Jetzt gibt es aber ganz viele Projekte und Vorhaben, die wir unterstützen könnten. Wie gehen wir da als gute Haushalter vor? Ich habe ja versprochen, es soll praktisch und konkret werden. Welche Leitlinien gibt uns das Wort Gottes? Bleiben wir beim Zehnten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Basisgröße. Wenn wir uns fragen, wofür soll der Zehnte in erster Linie dienen, dann müssen wir diese Frage Gott vorlegen. Im Gebet kann er uns ganz konkrete Antworten geben. Aber ich glaube, dass es unabhängig von der individuellen Antwort auch grundsätzliche Aspekte gibt, die wir vernunftgemäß einsetzen sollten. Wir sind ja Menschen und Menschen lassen sich manchmal durch ein gutes Marketing oder durch emotionale Aspekte leicht beeinflussen. Und da helfen ganz banale Sachfragen. Es gibt drei Fragen, die ich mir stelle. Dient der Spendenzweck dem Reich Gottes? Ich gehe auf die noch im Einzelnen ein, aber ich sage sie schon mal alle drei. Dient der Spendenzweck dem Reich Gottes? Zweitens, wie viele andere außer mir gäbe es noch, die sich für diesen speziellen Spendenzweck engagieren könnten? Ich sage gleich was dazu. Und drittens, wie vertrauenswürdig ist die Organisation, die dahinter steckt? Zur ersten Frage. Dient der Zweck dem Reich Gottes? Man könnte auch sagen, wird Gott damit verherrlicht, so wie Paulus das den Korinthern geschrieben hat. Und damit sind alle christlichen Spendenprojekte, und ich gehe jetzt mal von denen aus, die ehrlich und in guter Absicht und reell sind, sind alle christlichen Spendenprojekte potenziell geeignet, um von mir eine Spende zu bekommen. Aber das sind immer noch zu viele, denn es gibt eine Vielzahl von christlichen Projekten weltweit, die alle finanziert werden müssen. Freunde von uns waren mit einer Missionsgesellschaft als Missionare in Afrika und wir haben sie jahrelang als Mitglieder ihres Spenderkreises unterstützt. Sie haben nach einigen Jahren in der Zentrale ihres Werkes gearbeitet und hatten dort Einblick in die Verwaltung. Daher haben wir sie dann mal gefragt, was sie uns empfehlen im Umgang mit den vielen Projekten und Ideen, die man alle unterstützen könnte. Und ihr Tipp war tatsächlich, sich nicht verzetteln. Eine Missionsgesellschaft oder ein Missionar mit einem Spenderkreis hat mehr davon, wenn du regelmäßig eine bestimmte Summe gibst, als immer mal tröpfchenweise. Ist eigentlich auch ganz banal. Wenn ich 50 Euro zu verteilen habe, ist der Verwaltungsaufwand für ein Projekt für 50 Euro auf einmal geringer, als wenn ich 10 mal 5 Euro an 10 verschiedene gebe. Die 10 müssen meine 5 Euro, nämlich alle buchen, meinen Namen in eine Spenderkartei erfassen und so weiter. Also muss ich auch unter den christlichen Projekten und Werken auswählen. Und deshalb stelle ich mir die zweite Frage. Wer wird hier noch spenden? Ist hier ein großes Publikum angesprochen? Beispielsweise bei Naturkatastrophen und Spendenaufrufen im Fernsehen. Diese Bilder werden von Millionen Menschen gesehen und viele sind glücklicherweise dafür bereit zu spenden, egal ob sie Christen sind oder nicht. Durch Informationen über christliche Medien oder persönliche Berichte bekommen wir aber Kenntnis von Projekten, die es nicht ins Fernsehen schaffen, weil sie klein sind, wie die School of Grace in Pakistan, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und es gibt Spendenprojekte, die sehr trocken und wenig geeignet sind, ein Spendenvideo darüber zu drehen. Für die spendet dann nämlich niemand, wenn es nur nach den Bildern geht. Unsere Freunde, die in Afrika waren, hat das mit etwas Sorge erfüllt, als sie nach Deutschland in die Zentrale berufen wurden. Von Afrika aus konnten sie lebendige Rundbriefe schreiben, welche Abenteuer im Busch sie erlebten, auf den staubigen Pisten Afrikas, welche Menschen zum Glauben gekommen waren, wie die Hungersnot in einem Dorf durch ein Hirseprojekt der Gemeinde gelindert wurde. Ihre Arbeit in der deutschen Zentrale würde wesentlich trockener werden. Ob die Spender dann bei der Stange bleiben würden, wenn es um Verwaltungsarbeit geht? Aber jede Missionsgesellschaft braucht eine Verwaltung. Und ein Gemeindebund mit 800 Gemeinden braucht die auch. Sie ist nur nicht so, ich sag mal, telegen. Kann da keine Videos drüber drehen oder schwer. Deshalb halte ich persönlich mich bei den großen mediengetragenen Aufrufen zurück, weil ich denke, dafür spenden Millionen andere. Dafür spenden auch Nichtchristen, gerade bei den Naturkatastrophen zum Beispiel. Ich versuche mich da zu engagieren, wo es auch wichtig ist, aber vielleicht nicht auf den ersten Blick jedem ersichtlich, dass da Geld gebraucht wird. Und dann schaue ich mich in meinem Umfeld um. Was ist mir wichtig? Was legt Gott mir aufs Herz? Und wo würde mein Beitrag echt fehlen, wenn ich mich nicht mehr beteilige? Und dazu gehört in erster Linie meine Gemeinde. Als evangelisch-freikirchliche Gemeinde finanzieren wir uns nun einmal aus freiwilligen Spenden. Und wenn es die nicht gäbe, wäre die Gemeindearbeit in Oberramstadt über kurz oder lang eingestellt, wenn keiner mehr hier was geben würde. Es gibt keine große Kirche, die von oben oder irgendeine staatliche Einrichtung, die von oben irgendwie das Ganze finanziell am Leben hält. Das sind schon wir selbst. Für andere Projekte finden sich vielleicht noch andere Spender und auch wenn wir etwas Werbung machen, Öffentlichkeitsarbeit jetzt für den Neubau, dann bekommen wir vielleicht noch externe Unterstützung, aber die Basisfinanzierung liegt schon bei uns selbst. Das heißt, wenn ich das will, wenn ich den Eindruck habe, Gott will, dass es hier eine Gemeinde gibt, dann legt er mir das auch aufs Herz, mich hier finanziell zu beteiligen. Das Gleiche gilt für die Strukturen in unserem Bund. Wenn es den nicht gäbe, müssten wir ihn erfinden. Aber er wird rein aus den Beiträgen der Gemeinden und aus Spenden einzelner Menschen finanziert. Und das ist nur sehr bedingt in einem Spendenaufruf darstellbar. Aber diese Finanzierung ist notwendig, damit die Gemeindearbeit oder dieser Bund ist notwendig, damit die Gemeindearbeit, die wir hier vor Ort tun, in guter Weise geschehen kann. Da gehören viele rechtliche Aspekte und Finanzamt und sowas alles dazu. Und diese Finanzierungsaufgabe, also den Bund mitzufinanzieren, die nimmt uns auch niemand ab. Erst recht keine externe Einrichtung. Also das war so der zweite Aspekt. So, was legt Gott mir aufs Herz? Was liegt bei mir ganz direkt an? Wo betrifft es auch mich? Und wo sagt Gott, also wenn dir das wichtig ist, dann beteilige dich da. Und dann können ja noch andere Dinge einem wichtig werden oder aufs Herz gelegt werden. Und da ist jetzt noch eine dritte Frage wichtig, nämlich wie vertrauenswürdig ist die Organisation? In der eigenen Gemeinde kenne ich die Verantwortlichen. Ich bekomme einen Kassenbericht und ich sehe, was mit den Geldern passiert. Im Landesverband und im Bund ist das ähnlich. Also zumindest, wenn man dorthin geht zu den Treffen oder wenn man sich dafür interessiert und sich die entsprechenden Kassenberichte anhört. In Bezug auf Missionsgesellschaften oder Spendenorganisationen habe ich die Wahl. Spende ich an Organisationen, die hohe Verwaltungskosten haben, oder soll das Geld lieber möglichst direkt den Menschen vor Ort zugutekommen? Bekomme ich überhaupt einen Überblick über die Mittelverwendung? Es gibt dazu einen ganz guten Anhaltspunkt. Das sind die Spendenprüfsiegel. Im christlichen Bereich vergibt die Deutsche Evangelische Allianz ein Siegel. Im allgemeinen gemeinnützigen Bereich das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, DZI. DZI bewertet dabei Verwaltungsanteile bis 30% noch als angemessen. Die Evangelische Allianz ist da etwas strenger und lässt maximal 25% zu, um das Siegel zu bekommen. Und deshalb ist das mit den Patenschaften für Kinder und den Berichten auch teilweise so eine zweischneidige Sache. Also ich habe manchmal ein bisschen Bauchweh, weil ich mich frage, wie intensiv dient die Berichterstattung der Spenderbetreuung in Deutschland anstatt der Kinderbetreuung in den Einrichtungen. Einschränkend muss ich allerdings sagen, nicht alle Organisationen beantragen ein Siegel. Zum Beispiel Himmelsperlen e.V., ja, von Margret Meyer, ist ja noch neu und ganz klein. Und da haben wir einfach dem persönlichen Kontakt zu Margret Meyer vertraut. Und jetzt haben wir noch den Peter hingeschickt. Der guckt auch, dass das ordentlich gemacht wird dort. Ihr versteht, was ich meine. Ich weiß, dass ganz viele von uns durch persönliche Kontakte Initiativen von Freunden unterstützen, die sich weltweit für benachteiligte Menschen einsetzen und so die Liebe Gottes in Wort und Tat weitergeben. Und gerade dieser persönliche Kontakt ist natürlich die beste Basis, um Vertrauen haben zu können. Und darum sind diese Organisationen auch eine gute Empfehlung. Es geht ihnen eben nicht nur um Geld, sondern sie brauchen auch das Gebet und die Anteilnahme. Was ich jetzt zu diesem Punkt ausgeführt habe, betraf hauptsächlich das Thema regelmäßige Spenden, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag. Mir geht es besser, seitdem wir für uns als Familie und seitdem ich arbeite, auch ich persönlich, mich nach diesen Leitlinien für einige Daueraufträge entschieden habe. Alle anderen Anfragen per Post oder E-Mail landen in der Regel im Papierkorb. Ich merke, dass wenn wir zu Besuch bei unseren Eltern sind, die gerade ältere Menschen, Rentner im christlichen Umfeld, die werden auch schön bombardiert mit viel Post und denen macht es Mühe. Und vielleicht gehört ihr auch zu solchen oder kennt Menschen. Und da zu helfen, zu sagen, nein, liebe Eltern, ihr habt euren Beitrag, ihr habt das so und so geregelt und ihr dürft es auch ohne schlechtes Gewissen entsorgen, wegtun. Weil diese Mailingbriefe, die kriegen Tausende von Leuten und besonders Ältere. Bei bestimmten Organisationen, die mich anschreiben, lese ich die Informationen durch und prüfe vor Gott, ob ich da aktiv werden soll. Bei anderen entfällt diese Prüfung sofort, weil es offensichtlich ist, dass meine Adresse irgendwo gekauft wurde für einen Mailingdienst und das unterstütze ich einfach nicht. Daneben gibt es aber für uns alle die regelmäßig auftretenden Situationen, wo man spontan und vielleicht auch ungeplant um einen Beitrag gebeten wird. Sei es eine Spende an eine Einzelperson oder um eine Kollekte im Gottesdienst. Gut, das ist nicht so ungeplant, das wisst ihr, dass zu einem Gottesdienst eine Kollekte gehört. Als Gemeindeleitung versuchen wir, das Thema Kollekten so übersichtlich wie möglich zu halten. Und nicht immer gelingt uns das. Wir hatten auch schon im Laufe der Gemeindegeschichte Projekte oder Projektvertreter hier, die unheimlich wortgewandt aufgetreten sind. Aber wir haben hinterher gewusst, die Person muss kein zweites Mal mehr kommen und dann auch noch eine Kollekte bekommen. Aber auch da gilt, der Herr sieht unser Herz, wenn wir geben. Und die Person, die im Namen Gottes viel Wind um nichts oder um nicht viel macht, muss sich vor ihm rechtfertigen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Es gibt noch einen Punkt zum Thema Spenden. Das ist ja so, wenn man durch die Stadt geht, gerade in Darmstadt oder in einer anderen großen Stadt, dann trifft man auf Menschen, die betteln oder um ja, eine Spende bitten. Und manchmal sagen dann Leute, ich weiß nie, wie ich mich da verhalten soll, weil ich ja nicht prüfen kann, was wirklich mit dem Geld passiert. Wenn es dir so geht, dann könnte es helfen, sich vorher eine Strategie zu überlegen. Also eine Strategie von Leuten, was ich schon gehört habe, ist, sie stecken sich immer, wenn sie in die Stadt gehen, sie wissen, sie werden auf Leute treffen. Sie stecken sich immer ein paar lose Münzen ein, die sie jemandem geben können. Denn ja, und wenn dann die Münzen verteilt sind, dann ist eben für diesen Tag Schluss. Oder du sagst, nee, das mache ich nicht, ich gebe kein Geld. Dann sagst du vielleicht ein freundliches Wort der Person und gibst den Leuten nichts und spendest lieber der Teestube vom Diakonischen Werk ein Paket Hygieneartikel, denn das brauchen die immer. Oder jetzt im Herbst kommt dann der Aufruf, also wer Schlafsäcke übrig hat oder sowas, die Teestube des Diakonischen Werkes nimmt die entgegen und gibt die dann weiter. Also solche Sachen kann man sich überlegen, ja, wie man damit umgeht und dann, ja. Man kann natürlich auch betend durch die Stadt gehen und sich von Gott zeigen lassen, wem soll ich was geben oder wem nicht. Ganz wie ihr gestrickt seid. Ich möchte es zusammenfassen. Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus reich beschenkt. Er hat uns auch materielle Güter gegeben. Und dabei geht es nicht um die Menge der Güter, ob jemand viel oder wenig hat. Der Vater im Himmel sieht unser Herz und er sieht, ob wir ihm auch in materieller Hinsicht vertrauen. Ob wir seine Gaben, die er uns anvertraut hat, dankbar annehmen und unsere Dankbarkeit im großzügigen Geben zeigen. Oder ob wir ängstlich die Talente vergraben, weil wir glauben, wir müssten selbst für unsere Sicherheit sorgen. Er ist großzügig zu uns, daher können wir auch großzügig zu anderen sein. Aber wir sollen auch unseren Verstand benutzen und unter der Leitung des Heiligen Geistes gute Entscheidungen treffen. Paulus schließt seine Kollektenrede im 2. Korintherbrief mit folgenden Worten ab und damit möchte ich schließen. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Amen.